Guten Morgen. Hören und erleben. Hören und erleben und leben. Und ich lade euch ein, schlagt die Bibel auf, wenn ihr sie mithabt, egal ob elektronisch oder in gutem alten Papier. Hier vorn gibt es noch einige. Es ist wichtig, wenn man was selber tut, merkt man es leichter. Das habe ich gemerkt, ja, wenn ich was selber mache, ja, dann vergiss ich es nicht so schnell. Oder wenn ich mitschreibe, merke ich immer gewisse Dinge leichter. Einladung dazu, ich habe es zur Sicherheit dann auch noch am Schirm. Wir gehen weiter in unserer Reise durch den ersten Thessalonicher Brief. Wir sind ja schon einige Zeit unterwegs. Heute haben wir einen langen Abschnitt und heute wird es persönlich. Endlich, oder? Heute wird es persönlich. Schauen wir. Wie persönlich? Wenn Kümmern kostet, habe ich einmal so versucht, einen Titel zu finden. Schauen wir, ob er passt. Ich denke, für alle von uns ist es wichtig, dass wir Vorbilder haben, oder? Wenn du großer Bruder bist, bist du vielleicht ein Vorbild für deine jüngeren Geschwister. Ja? Oder große Schwester bist du Vorbild für deine Jüngeren. Oder du hast Vorbilder in deinen älteren Geschwistern, Eltern, Schulfreunden, Kollegen, Vorbilder im Sport, im Beruf, ganz verschieden. Heute heißt das vielleicht Influencer, wie auch immer. Es ist wichtig, Vorbilder zu haben, auch im christlichen Leben. Auch im Leben als Christ. Und vielleicht fällt dir jemand ein, der dir geholfen hat, das Evangelium zu verstehen. Ja? Vielleicht, wenn du nachdenkst, wer ist es? Ja? Der dir die gute Nachricht von Jesus das erste Mal so erklärt hat, in Brocken, und du hast es ansatzweise verstanden. Oder du hast mit jemandem ein bestimmtes Problem geteilt und das Verhalten dieser Person hat dir geholfen, das zu bewältigen. Das war also ein Vorbild für dich. Kennst du jemanden? So jemanden aus deiner Jugend, kann vielleicht schon Jahrzehnte zurück sein, ja, in deinem Aufwachsen oder gerade aktuell, wo du bist, ja, in der Schule, wie auch immer, am Arbeitsplatz. Wir brauchen Vorbilder. Und eben Menschen, die wir kennen, ja, zu denen man Beziehung hat, die wir uns als Vorbilder nehmen. Und der Apostel Paulus, der Autor des ersten Thessalonicher Briefs, oder Mitautor, weil der Heilige Geist war eigentlich Hauptautor. Paulus war der menschliche Autor, der ist ein Vorbild. Ja, und ich liebe es, wie er ist, weil er ist leidenschaftlich. Er ist leidenschaftlich über Jesus. Und er ist leidenschaftlich, den anderen das Evangelium weiterzusagen. Und deswegen denke ich, ist er ein gutes Vorbild, das wir uns anschauen. Ja, und dass wir uns vor uns vielleicht hinhängen können, ein Vorbild. Paulus ist nach Thessaloniki gekommen, Thessaloniki, heute Millionenstadt im nördlichen Griechenland, war dort nur einige Wochen und hat eine christliche Gemeinde dort gegründet. Ja, er hat den Menschen, vor allem zuerst Juden, das Evangelium erklärt, warum sie Jesus brauchen, warum jetzt Jesus gestorben und auferstanden ist und jetzt lebt und warum sie diese gute Nachricht brauchen, damit ihnen vergeben werden kann. Das hat er ihnen ganz einfach erklärt. Er hat den Menschen eben dort das Evangelium verkündet und die Thessalonicher, einige von ihnen, eben auch unter den Juden, wurden Christen, wurden gläubig an diesen Jesus Christus, vertrauten Jesus. Und nach kurzer Zeit musste eben er wieder die Stadt verlassen. Es hat da einigen Aufruhr gegeben, es hat nicht allen gepasst. Und diese junge Gemeinde in Thessaloniki war auf sich allein gestellt. Die Christen dort waren praktisch allein mit Gott. Also sie waren eh nicht allein. Aber sie waren ohne Betreuung jetzt, ja, ohne diesem Vorbild, dem sie kurz vorher eben kennengelernt haben, der praktisch ihnen das Evangelium erzählt hat. Und vielleicht haben sie sich gedacht, boah, wenn uns dieser Paulus wirklich lieben würde, wäre er doch da geblieben. Ich meine, es war schon anstrengend, er hat weg müssen, aber vielleicht haben sie solche Gedanken gehabt. Und Paulus ist jetzt in Athen und er schreibt diesen Brief. Und wie gesagt, dieser Abschnitt ist sehr persönlich und wir können viel daraus lernen. Im Umgang miteinander, im Füreinander kümmern und füreinander Vorbild sein und vielleicht auch zum Thema Mentoring. Ja, Mentoring heißt so eben jemanden begleiten. Ja, jemanden vielleicht noch Jüngeren im Glauben begleiten, für einen gewissen Abschnitt, einen Streckenabschnitt des Lebens begleiten. Ja, und Paulus zeigt uns hier vier Zutaten fürs Mentoring. Und die möchte uns diese vier Zutaten möchten wir uns anschauen und diese vier Abschnitte sind diese vier Zutaten. Worum geht's? Der erste Abschnitt ist Kapitel 2, die Verse 17 bis 20. Paulus kann nicht aufhören zu lieben. Wir aber, Brüder, da wir für kurze Zeit von euch verwaist waren, dem Angesicht nicht dem Herzen nach, haben uns umso mehr mit großem Verlangen bemüht, euer Angesicht zu sehen. Deshalb wollten wir zu euch kommen, ich, Paulus, nicht nur einmal, sondern zweimal, und der Satan hat uns gehindert. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Ruhmeskranz? Nicht auch ihr von unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Ankunft? Denn ihr seid unsere Herrlichkeit und Freude. Ich habe die Elberfelder gewählt, weil die so kompakt ist, ja, und so irgendwie sperrig, aber schön, ja, zum Lesen. Deswegen habe ich diese Übersetzung gewählt. Und Paulus kann nicht aufhören zu lieben. Warum? Wie hat sich Paulus gefühlt, nachdem er die Thessalonicher verlassen hat müssen? Wir lesen es hier, wie verwaist. Ja, wie verwaist. Irgendwie, er muss seine Kinder verlassen, praktisch. Ja. Die er mit Gottes Hilfe zum Glauben geführt hat. Er sagt sozusagen, ich vermisse euch so, weil er sie liebt. Das ist das Hauptmotiv von Paulus. Und wenn wir die Verse 19 und 20 anschauen, wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Ruhmeskranz? Nicht auch ihr? Er bezeichnet die Thessalonicher als Ruhmeskranz. Schon erstaunlich, oder? Stell dir vor, wenn du jetzt ein Christ wärst in Thessalonich und du bekommst diesen Brief, diesen persönlichen Brief von Paulus, wie müssen sie die gefühlt haben? Boah, die spüren da in diesen Worten die Liebe von ihrem Mentor, der nur kurze Zeit bei ihnen war, von Paulus, der einfach das persönlich schreibt, wie sehr er sie liebt. Ihr seid unser Stolz und unsere Freude, steht es in einer anderen Übersetzung. Wow, das ist unglaublich, oder? Wenn man das zu Menschen sagt, die müssen wirklich was bedeutet haben. Und er sagt, sozusagen, wenn ich Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen werde, irgendwann, dann sage ich zu ihm, hey Jesus, schau auf diese Christen in Thessalonich. Sind sie nicht großartig? Und wenn ich Jesus von Angesicht zu anschaue, sage ich vielleicht, schau auf die Christen in Kapfenberg. Sind sie nicht super? Wie die leben, wie die begeistert sind vom Herrn. Schauen wir mal. Aber sehen wir, wie Paulus sie liebt, sehen wir, er kann nicht aufhören, sie zu lieben, obwohl er physisch schon ganz woanders ist, ja, hunderte Kilometer weiter. Und das ist ein super Beispiel für uns, ein Grundelement im Leben als Christ. Und einer der Beweise dafür, dass du wirklich ein Christ bist, dass wir wirklich Christen sind. Wo sind das eigentlich? Was ist ein sichtbarer Beweis dafür, dass wir Christen sind? Wir rennen nicht herum mit einem Heiligenschein, ja? Wir sind jetzt nicht anders angezogen oder was auch immer. Es gibt einen ganz klaren Beweis und den hat Jesus schon gesagt, nämlich im Johannes 13, die Verse 34 bis 35. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander, genauso wie ich euch geliebt habe. Und immer noch liebe. Ja, er ist ja da. So sollt ihr einander lieben, denn an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn es ansonsten nichts erkannt wird, an der Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und das ist dieses Zeichen. Ja? Und deswegen ist das so wichtig, weil Paulus hier eben mit diesem Thema beginnt. Einfach Vorbild zu sein in der Liebe. Vorbild zu sein im Lieben untereinander. Dass wir uns untereinander lieben, ist ein wichtiges Zeichen. Vielleicht das Wichtigste. Dass wir Christen sind, dass wir Kinder Gottes sind. Und wenn Menschen hierher kommen, wenn Menschen hier vielleicht das erste Mal heute da sind, merken sie Liebe? Spüren sie Liebe untereinander? Wenn Menschen in den Hauskreis kommen, wenn Menschen euch als Ehepaar wahrnehmen, ja, merken sie was Besonderes? Merken sie diese Liebe? Das sollen sie merken und spüren. Und das können wir uns auch immer wieder fragen, hinterfragen, ist es so? Merkt man das? Und deswegen ist wichtig, dass wir feststehen im Herrn. Diese Liebe, die er uns gibt, weitergeben. Denn diese Liebe untereinander soll eben andere zum Nachdenken bringen. Warum? Was ist da anders? Ja, was ist da so? Und für uns ist es heute wieder eine neue Chance, dass wir einfach die Entscheidung treffen, einander zu lieben. Vielleicht ist was vorgefallen in den letzten Tagen, vielleicht ist Vergebung notwendig, damit diese Liebe wieder neu brennen kann. Ja? Denk mal drüber nach. Weil oft gehen wir auf. Wir sind oft nicht standfest und ich stehe auch in der Gefahr, einfach aufzugeben, wenn irgendwas nicht so schnell funktioniert, ja, haben wir keine Geduld. Daher ist es wichtig, so einen Neustart zu machen, ja, einfach diese Liebe untereinander fließen lassen, so wie Paulus das eben gezeigt hat unter den Thessalonichern in diesem Brief. Vielleicht zeigt der Heilige Geist dir gerade jetzt jemanden auf, der deine Hilfe braucht. Ja? Liebe als Hilfe. Oder du redest nach dem Gottesdienst immer mit den gleichen Personen, die halt neben dir sitzen. Oder red einmal mit dem, der am anderen Ende des Raumes sitzt. Oder mit dem, mit dem du schon länger nicht geredet hast. Einander willkommen heißen. Einander Liebe zeigen. Ja? Und wenn wir nicht so gern reden, sagen wir einfach, schön, dass du da bist. Und das ist auch schon was. Ja? Paulus kann nicht aufhören zu lieben. Das ist ein gutes Beispiel für uns. Der zweite Abschnitt, die Verse 1 bis 5 in Kapitel 3. Deshalb, da wir es nicht länger aushalten konnten, beschlossen wir, allein in Athen zurückzubleiben. Ja, also Paulus, Silas und Timotheus sind in Athen. Von dort schreibt Paulus den Brief. Und wir sandten Timotheus, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes im Evangelium des Christus, um euch zu stärken und zu trösten eures Glaubens wegen. Dass niemand wankend wird in diesen Bedrängnissen. Es hat Verfolgung gegeben. Ja. Es hat Bedrängnisse gegeben. Denn ihr selbst wisst, dass wir dazu bestimmt sind, denn auch als wir bei euch waren, sagten wir euch vorher, dass wir bedrängt sein würden, wie es auch geschehen ist und ihr wisst. Darum, da auch ich es nicht länger aushalten konnte, sandte ich ihn, um euren Glauben zu erfahren. Ob nicht etwa der Versucher euch versucht hat und unsere Arbeit vergeblich gewesen ist. Paulus kann nicht aufhören, sich zu wundern. Habe ich jetzt als zweiten Titel genommen. Paulus ist in Athen und jetzt predigt er auch dort das Evangelium, weil er das als seinen Auftrag gesehen hat vom Herrn. Und wann immer er für die Thessalonicher betet oder darüber nachdenkt, wie wird es denen wohl gehen, ich bin noch nicht so lang weg, fragt er sie genau das. Wie geht es denen jungen Christen in Thessaloniki? Es ist schwer für Paulus nicht genau zu wissen, wie es ihnen geht. Es gibt ja kein Telefon, es gibt kein E-Mail, es gibt kein Internet. Ja, vor 2000 Jahren knapp. Das war nicht so einfach wie heute. Du schreibst schnell einmal ein WhatsApp und ja, wie geht's? Nein, das war kompliziert. Und deswegen hat er eben den Timotheus hingeschickt. Der war noch jung und recht flott auf den Beinen. Und in Vers 1 sehen wir, als wir es nicht länger aushalten konnten, ja, es hat ihn nicht in Ruhe gelassen, er wollte einfach wissen, wie es ihnen geht. Und in Vers 5, ich konnte diese Ungewissheit sozusagen nicht länger aushalten, nicht länger ertragen. Paulus wundert sich, wie es den jungen Christen in Thessaloniki geht, er will es unbedingt wissen. Aber aus irgendeinem Grund kann er nicht selber hin und sie fragen. Daher fragt er sich und wundert sich. Das hat nämlich eben einen Grund, ja, dass eben im Vers 5b am Ende, ob nicht etwa der Versucher euch versucht hat und unsere Arbeit vergeblich gewesen wäre. Das heißt, es hat ja Widerstand gegeben. In der kurzen Zeit, als Paulus eben das Evangelium dort verkündet hat, die Gemeinde gegründet hat. Er hat Widerstand erlebt. Und er hat auch in Athen erlebt, der Widerstand. Und es gab Menschen, die dagegen waren, die ihn davon abbringen wollten. Sie waren gegen das Evangelium. Und Paulus war sich sicher, dass dieser Widerstand weiterging. Dass das nicht nur die kurze Zeit war, als er dort war, sondern dass dieser Widerstand weiterging und dass diese jungen Christen weiter Widerstand erlebten. Und er hat sie irgendwie Sorge gemacht, wie man in diesen Versen lesen kann zwischen den Zeilen. Und die Gefahr ist, wenn man Widerstand erlebt, wenn wir Widerstand erleben, dass du denkst, puh, das ist mir zu viel. Das drückt mich so nieder und du gibst auf. Das ist die Gefahr. Und darüber redet Paulus hier. In Vers 3. Es gibt Bedrängnisse, dass niemand wankend wird in diesen Bedrängnissen. Denn ihr selbst wisst, dass wir dazu bestimmt sind. Paulus sagt, als ich bei euch war, habe ich es schon gesagt, es wird Verfolgungen geben, es wird Widerstand geben. Und er sagt es auch hier, das gehört einfach dazu. Leben als Christ und Widerstand, das gehört zusammen, das hat Jesus schon gesagt. Ja, das ist normal, das ist wichtig, dass wir das wissen, auch in unserem Leben mit Jesus, Widerstand ist normal, wenn wir ein Leben mit Jesus leben, wird es nicht immer super, alles schön und eitel Wonne, sondern es wird Widerstand geben. Das steht hier ganz klar und wir kennen das wahrscheinlich. Und wenn wir Jesus vertrauen, wenn wir mit ihm leben, eben werden wir Widerstand erfahren. Werden wir ausgelacht werden, ja, nicht ernst genommen werden, wenn wir gewisse Dinge tun und sagen, okay, ich brauche jetzt nicht lästern gegen dieses und jenes. Ich beteilige mich nicht an schmutzigen Witzen, ja, oder sage jetzt klar meine Meinung. Ja. Und kann sein, dass man ausgelacht wird. Ja, das ist eine Art von Widerstand. Oder ich gehe am Sonntag in den Gottesdienst, ich stehe früh auf. Ja. Und ja, was macht denn da jemand und so weiter. Ja, es ist einfach wichtig, dass wir das wissen. und dass wir nicht aufgeben. Vielleicht denkt Paulus hier an das Gleichnis vom Seemann, das Jesus erzählt hat, wo ein Seemann Samen aussät auf vier verschiedene Böden. Und bei einigen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es sofort mit Freuden auf, aber sobald sie wegen des Wortes in Bedrängnis geraten oder sogar verfolgt werden, wenden sie sich wieder davon ab. Markus 4, 16 bis 17. Das ist genau, auf was Paulus wahrscheinlich Bezug nimmt. Einfach dieses, ja, die Gefahr ist zuerst in Freude aufnehmen und sobald man Widerstand erlebt, gibt man auf. Und genau das will Paulus hier verhindern, indem er einfach sagt, schaut, liebe Geschwister, es ist normal, wenn man das erlebt. Es ist sogar gut, weil es macht einem stärker. Ja? Wenn man da ausharrt und dranbleibt am Herrn, dann kommt man stärker aus der Situation wieder heraus. Aber er sagt auch klar, die Gefahr ist, wenn man nicht fest verwurzelt ist, so wie die Saatkörner auf felsigem Boden. Wenn man nicht fest verwurzelt ist in Jesus und Widerstand erfährt, ist die Gefahr groß, dass man schnell aufgibt. Und das ist auch der Grund, warum Paulus den Timotheus nach Thessalonich sendet und weil er eben so neugierig war und wissen wollte, wie es ihnen geht. Wie sie jetzt leben, diese junge Gemeinde. Kennst du Christen, kennst du Menschen, kennst die an Jesus glauben, die jetzt physisch von uns getrennt sind, die vor einiger Zeit zum Glauben gekommen sind und die vielleicht in einer Gemeinde sind, woanders, an denen du denkst, ja, wie geht's ihnen wohl? Ja, wie lebst du? Wie lebst du mit dem Herrn? Ja, wie geht's dir im Alltag bei diesen und jenen Problemen? Ich meine, denken ist zwar gut und schön, aber wir haben heute auch die Mittel, dass wir uns nicht nur wundern, sondern dass man da auch anrufen kann, schreiben kann, was auch immer, nachfragen kann, ja, und einfach auch so unser Interesse und unser Kümmern zeigen kann. Ganz wichtig, dass wir das auch praktizieren. Ja. Paulus macht das. Warum macht er es? Weil ihm ihr Wohl wichtig ist. Weil ihm ihr Leben im Herrn wichtig ist. Warum sollen wir das machen? Genau aus dem gleichen Grund. Weil uns die anderen nicht gleichgültig sein sollen. Weil Gleichgültigkeit ist Lieblosigkeit. Paulus kann nicht aufhören zu lieben und Paulus kann nicht aufhören, sich zu wundern. Der dritte Abschnitt, die Verse 6 bis 9 in Kapitel 3. Ich lese nochmal vor. Da jetzt aber Timotheus von euch zu uns gekommen ist und uns die gute Botschaft brachte, von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns allzeit in gutem Andenken habt und sehr verlangt, uns zu sehen, wie auch wir euch. Deswegen, Brüder, sind wir über euch bei all unserer Not und Bedrängnis getröstet worden durch euren Glauben. Denn jetzt leben wir wieder auf, wenn ihr feststeht im Herrn. Denn was für Dank können wir Gott euretwegen abstatten für all die Freude, womit wir uns euretwegen freuen vor unserem Gott. Paulus kann nicht aufhören zu lächeln. Jetzt kommt dieser Timotheus bei der Tür rein wieder, ja, kommt wieder zurück nach Athen, wo nach Korinth, sind schon weitergezogen, genau richtig, ja, wenn man die Chronologie ihrer Reisen anschaut. Paulus und Silas sind dort und der Timotheus berichtet. Und was berichtet er jetzt? Es geht ihnen gut. Überraschung. es geht ihnen super. Es geht ihnen sehr gut. Sie wachsen im Glauben und in der Liebe. Und der Vers 8 ist der Vers, wo ich mir gedacht habe, der muss gelächelt haben. Der muss sich gefreut haben, nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich, dass man das auch sieht im Gesicht. Ja? Denn jetzt leben wir wieder auf. Jetzt leben wir wieder auf. Wenn ihr feststeht im Herrn. Paulus kann nicht aufhören zu lächeln. Ich kann es nicht beweisen, ich habe das Video nicht gesehen von damals, aber jetzt lebe ich so richtig auf. Das baut mich auf. Ich könnte fliegen. Ja, so richtig diese Freude, die da durchkommt, eben in diesem Vers, weil ich, und Vers 6, die gute Botschaft gehört habe. Das ist praktisch das gleiche Wort wie das Evangelium. Ja, das Evangelium, er hat das Evangelium nochmal zurückgekriegt, ja, vom Timotheus. Er hat zuerst den Thessalonicher gebracht und jetzt hat er es nochmal retour bekommen, also wer gibt, der empfängt. Denn jetzt leben wir wieder auf, wenn ihr feststeht im Herrn. Vers 8. Eine super Nachricht, die sie zum Lächeln bringt. Jetzt leben wir so richtig auf. Bei welchen guten Nachrichten lebst du so richtig auf? Was tut dir gut? Nicht, wenn man so die Abendnachrichten im Fernsehen anschaut, die sind eh fast nur negativ. Aber was bringt dich zum Lächeln? Was bringt dir Freude und Zufriedenheit und dir vielleicht Enthusiasmus? Ja, jeder ist anders von der Persönlichkeit, der andere lächelt eher nach innen, der andere zeigt es und springt 2 Meter hoch. 2 Dinge, die wir davon lernen können. Denke an jemanden, der dir dabei geholfen hat, Christ zu werden. Oder der dir dabei geholfen hat, im Glauben zu wachsen. Vielleicht deine Eltern, deine Sonntagsschullehrer, Jugendgruppenleiter, Prediger, Freunde, die du regelmäßig getroffen hast, oder jemand aus einer anderen Gemeinde. Denke an die Personen, an jemanden, der dir wirklich geholfen hat, ohne dem du heute nicht hier wärst, ohne dem du nicht Christ wärst, zum lebendigen Glauben gekommen wärst. Hast du schon einmal der Person, wenn sie dir jetzt einfällt oder eingefallen ist, hast du schon einmal dieser Person geschrieben? Schreib einmal einen kurzen Brief oder eine Karte. Für mich wäre das was Großes, weil ich schreibe nie Briefe oder Karten. Erzähl, wie es dir geht und wie du dankbar bist, dass die Person dir damals von Jesus erzählt hat. Und wenn sie nicht mehr lebt, kannst du trotzdem einfach für dich dankbar sein und das trotzdem schreiben und dich freuen. Erzähl ihr, wie es dir geht, wie du feststehst im Herrn, wie du gewachsen bist im Glauben. Und dann, wenn sie noch am Leben ist, schick ihr den Brief oder die Karte und die kann das versprechen, sie wird nicht aufhören zu lächeln, weil es einfach Freude macht, ja, ein Feedback zu bekommen, was so positiv ist. Und genauso hat sich Paulus gefreut, einfach dieses Feedback zu bekommen, jetzt eben indirekt eben von Timotheus, weil Gott Menschen benutzt, damit andere zu ihm finden. Es ist großartig, wie Gott Menschen benutzt, um andere zu ihm zu ziehen und um andere wachsen zu lassen. Deswegen auch wieder das Mentoring, ja, dieses Begleiten. Vielleicht bist du schon unbewusst ein Mentor oder jemand, der, wenn sucht oder spricht dann im Anschluss, wenn es dir ein Bedürfnis ist, jemanden an, Ja, es ist ganz, ganz wichtig, auch dieses Thema. Und das Zweite ist, wo sind die Menschen, denen du geholfen hast, im Glauben zu wachsen? Wenn du schon länger mit dem Herrn lebst und in die Vergangenheit zurückdenkst, gibt es Menschen, die du zu Jesus geführt hast, mit seiner Hilfe, denen du geholfen hast, zu wachsen? Vielleicht kannst du ein Mentor sein für jemanden, hier in der Gemeinde oder woanders, das ist egal. Oder du sagst, ich brauche jemanden, der mir hilft, mit dem ich mich treffen kann, regelmäßig. Ja, ich habe das in meiner Studentenzeit gemacht, mich regelmäßig getroffen, einfach in der Bibel zu lesen. Und mir war nicht bewusst, wow, was mache ich jetzt da für großartige Sachen? Wir haben uns einfach regelmäßig getroffen, in der Bibel gelesen. Und dann, wenn wir uns später mal wieder gesehen haben, erinnern wir uns und denken, wow, Gott hat das so benutzt, um einfach dort diese Gemeinschaft miteinander, und es war einfach großartig. Ja? Und wenn du das schon erlebt hast, erinnere dich dran und denkst da, ja, jetzt lebe ich so richtig auf. Und das und darüber ist auch Paulus uns ein Vorbild. Und der Heilige Geist wirkt. Ja, der Heilige Geist kann dir jetzt auch einen zeigen, den du vielleicht anrufen solltest oder eben so eine Karte schreiben solltest, Feedback geben solltest. Starte damit. Dann erlebst du das, was Paulus hier erlebt hat in dieser Situation. Paulus dankt und lobt Gott dafür. In Vers 9. Denn was für Dank können wir Gott euretwegen abstatten? Für all die Freude, womit wir uns euretwegen freuen. Für die Freude, womit wir uns freuen. Also da kommt es richtig raus, oder? So richtig doppelt hält besser. Wir freuen uns vor unserem Gott. Wir brauchen es nicht verstecken. Das ist wichtig. Und der vierte Abschnitt, die letzten vier Verse 10 bis 13, wobei wir Tag und Nacht aufs Inständigste bitten, euer Angesicht zu sehen und das zu vollenden, was an eurem Glauben mangelt. Unser Gott und Vater selbst aber und unser Herr Jesus richte unseren Weg zu euch. Euch aber lasse der Herr zunehmen und überreich werden in der Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir euch gegenüber sind, um eure Herzen zu stärken, untadelig in Heiligkeit zu sein, vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Paulus kann nicht aufhören zu beten. Tag und Nacht. Nicht einmal so kurz, beten wir schnell einmal. 5 Minuten. 2, 3 Personen. Ja, man macht das schnell. Ja, ist besser als nichts. Aber Paulus macht es Tag und Nacht. Und dann, das ist wichtig hier, er betet nicht nur für sie, für die Thessalonicher, sondern er sagt auch ihnen, dass er für sie betet. Das ist ganz wichtig. Ja? Beten allein ist schon gut, aber jemanden sagen, dass du für jemanden betest, ist noch besser. Warum? Weil dann die Thessalonicher in einer ganz besonderen Erwartung leben, dass nämlich das eintrifft und das Gott wird, Gott hört es sowieso, ja, und diese Erwartungshaltung ist ihm wichtig, dass Gott die Gebete in ihrem Leben beantwortet. Und wenn du für andere Menschen beten möchtest, auch für andere Christen beten möchtest, ich hoffe, du machst das schon, und wenn nicht, dann ist das heute ein guter Start, dort zu beginnen, dann sind hier 2 schöne Gebetsanliegen in diesen Versen drin, die du benutzen kannst. Wenn dir nichts einfällt, kann man das als Schablone nehmen. Ja, ist immer wichtig, so ein bisschen Schablone, Modelle zu haben. Und Paulus gibt uns hier wieder ein Vorbild. Vers 12, Liebe. Vers 13, Heiligkeit. Und gestärkte Herzen natürlich. Beten wir, dass die Liebe untereinander wachsen wird. Sind wir wieder bei Punkt 1. Er kann nicht aufhören zu lieben, aber wir sollen auch beten, dass diese Liebe wachsen wird. Dass wir andere Christen lieben. Und nicht nur, wenn sie uns sympathisch sind. Dass wir andere Christen lieben, weil das ist das Zeugnis nach außen, dass wir lieben, dass das Lebenshaltung wird. Und es ist großartig, das zu beten, und die Liebe wird wachsen. Probier's. Auf die Gefahr, dass die Liebe wachsen wird. Und Vers 13, wofür ist es noch wichtig zu beten, wofür betet Paulus noch? Heiligkeit. Was heißt das? Heiligkeit. Ja, wer sind die Heiligen? Die Bibel sagt, jeder Christ ist heilig. Herausgerufen. Herausgerufen zum Leben mit Jesus. Wenn wir uns dazu entscheiden, mit Jesus zu leben. Umzukehren und sagen, ja, Herr, es tut mir leid, so wie ich vorher gelebt habe. Ja, es tut mir leid, bitte komm, danke, dass du für mich gestorben bist, und bitte komm du in mein Leben. Ja, diese drei Punkte in ein kurzes Gebet formuliert, ehrlich gebetet, und der Herr zieht dir dein Leben ein. Und diese Heiligkeit, wofür Paulus betet, heißt nichts anderes wie so sein wie Jesus, so sein wollen. Weil wir sind ja sowieso, wir sind ja weit entfernt, aber einfach diese Ausrichtung zu haben, dieses Ziel zu haben, ja, diesen Weg sozusagen gehen zu wollen, dass wir unser Leben so leben, dass andere Menschen an Jesus erinnert werden. Boah, das ist alleine schon eine Herausforderung. Jeden Tag. Wo ich mir frage, war das Verhalten jetzt so, dass sie andere an Jesus erinnern, wenn sie mich sehen? Da können wir uns fragen. Ein reines Leben, ja, das ist wieder so ein Wort. Wir leben aus der Vergebung, aber wichtig ist diese Ausrichtung. Ja? Diese Ausrichtung, ja? Diese Heiligkeit, und beten wir dafür. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, sagt Jesus. Liebe und Heiligkeit. Und um die Herzen zu stärken, das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Stärke, wer braucht nicht gern Stärke, wer hat das nicht gern? Ja. Standfestigkeit, ja, wenn es um Entscheidungen geht, und ja, es ist ganz wichtig, gestärkte Herzen zu haben. Denke an zwei oder drei Christen, die dir jetzt in den Sinn kommen, einfallen, für die du in der kommenden Woche regelmäßig diese Anliegen betest. Egal, ob sie jetzt hier sind, hier aus der Gemeinde, ob sie woanders sind, ganz egal. Für Liebe, für Heiligkeit, für gestärkte Herzen. Und wenn dir niemand einfällt, ich melde mich freiwillig. Das ist eine super Anwendung. Auf einmal betet jeder für Peter Baumgartner für Liebe und Heiligkeit und gestärkte Herzen. Wow, danke. Es ist gut, füreinander zu beten. Und mit dem Thema Gebet, es ist das Thema mit, oder das, ja, Thema im Leben als Christ, mit denen wir uns, oder mit dem wir uns so schnell schuldig fühlen können. Weil einen Satz wird Jesus wahrscheinlich zu mir eines Tages sicher nicht sagen, wenn wir uns von Angesicht zu Angesicht sehen: Peter, du hast zu viel gebetet. Das wird er sicher nicht sagen. Deswegen beginnen wir wieder neu füreinander zu beten. Vielleicht erinnert dich der Heilige Geist an jemanden, das jetzt dran ist. Beginn wieder zu beten, beginn wieder zu lieben, beginn wieder dich um jemanden zu kümmern. Vielleicht zeigt der Herr jemanden auf. Wie antworten wir auf das, was wir in Gottes Wort hören, was wir lesen? Das ist so eine praktische Stelle, diese Stelle im 1. Thessalonicher 2 und 3. Ich glaube, da können wir lang kauen darüber. Und vielleicht denkst du, boah, das kostet so viel Zeit, so viel Energie, so viel Kraft. Sich kümmern kostet. Das ist richtig. Sich um jemanden kümmern kostet. Wir wissen das. Aber es ist es wert. Es ist es wert. Schau, was es Jesus gekostet hat, um für unsere Sünden zu sterben. Es hat ihm das Leben gekostet. Alles. Er hat das Leben für uns gegeben. War es das wert? Es war notwendig, dass die Not gewendet wird, dass wir zu ihm kommen können, durch den Tod am Kreuz, durch das, weil er für uns gestorben ist. Und treffen wir heute eine Vereinbarung. Kümmern wir uns umeinander. Eine Vereinbarung, einander zu lieben, eine Vereinbarung, füreinander zu beten. Helfen wir einander, um in Jesus zu wachsen. Indem wir uns anrufen, indem wir mal uns auf einen Kaffee einladen oder miteinander die Bibel lesen, miteinander beten. Es ist es wert. Es ist es wert. Und wenn wir es tun, wird das Lächeln in unsere Gesichter wieder zurückkommen, mehr und mehr. Ja, weil es ist oft genug Traurigkeit, wenn man so in viele Gesichter schaut. Deswegen nutzen wir das. Setzen wir das um. Paulus kann nicht aufhören zu lieben. Paulus kann nicht aufhören, sich zu wundern. Paulus kann nicht aufhören zu lächeln. Paulus kann nicht aufhören zu beten. Nehmen wir uns kurze Zeit für Stille. Eine Minute Stille. Vielleicht hat dir der Herr was aufgezeigt. Vielleicht hat es einen Punkt gegeben, wo Gott dich angesprochen hat, wo dir gezeigt wurde, du brauchst hier Änderung. Antworten wir in der Stille darauf und ich schließe dann mit einem Gebet.